Die Menschheit als eine große Familie, in der wir alle rund um den Globus Brüder und Schwestern sind. Das kann man jetzt als Hippie-Romantik abtun. Es ist aber tatsächlich der aktuelle Stand der Forschung. Die Wiege der Menschheit liegt in Afrika. Von dort haben sich die frühen Menschen nach und nach über die Welt ausgebreitet. Wir gehen alle auf eine Urfamilie zurück, um im Bild zu bleiben. Und gleich noch ein faszinierender Fakt hinterher. Man geht davon aus, dass sämtliche nicht-afrikanische Menschen von einer einzigen Gruppe abstammen. Die soll vor rund 50.000 Jahren erfolgreich nach Europa und Asien ausgewandert sein. Es gab natürlich auch noch andere Gruppen, die sich auf den Weg gemacht haben. Die sind aber offenbar nicht so weit gekommen. Die Disziplin, die sich mit der Familiengeschichte der Menschheit beschäftigt, ist die Anthropologie. Da steckt Anthropos, der Mensch, drin. WissenschaftlerInnen vom Max-Planck-Institut für Geoanthropologie in Jena wollten wissen, weshalb es anfangs nur eine Menschengruppe aus Afrika herausgeschafft hat. Und sie haben dazu eine neue Hypothese vorgelegt, die die bisherigen Annahmen in Frage stellt. Unser Thema dieses Mal im Forschungsquartett. Mein Name ist Caroline Breitschädel. Seid gegrüßt, Brüder, Schwestern und alle dazwischen und außerhalb.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
Dass die Menschheit ihren Ursprung in Afrika hat, darüber ist sich die Wissenschaft, wie gesagt, einig. Aber wie und warum die frühen Menschen ihre gewohnten Lebensräume verlassen haben, das ist eine deutlich schwierigere Sache. Lag es an klimatischen Veränderungen? Gab es vielleicht Konflikte, die dazu geführt haben, dass einzelne Gruppen weitergezogen sind? Oder steckt die menschliche Neugier auf das Unbekannte dahinter? All diese Fragen stellt sich auch der Archäologe und Anthropologe Manuel Will. Am Max-Planck-Institut für Geoanthropologie war er an einer Studie beteiligt, die ökologische Anpassung als möglichen Grund untersucht. Die Vermutung? Die frühen Menschen haben sich zuerst an die unterschiedlichen Lebensräume in Afrika angepasst, also Tropenwälder, Wüstengebiete und so weiter. Dadurch konnten sie dann auch in Europa und Asien Fuß fassen. Oder zumindest eine Gruppe hat das geschafft. Was für diese Theorie spricht, wollte mein Kollege Johannes Schmidt wissen. Er hat Manuel Will zum Einstieg gefragt, wann und wo die Geschichte der Menschheit begonnen hat.
Man kann auf jeden Fall sagen, dass der Ursprung der Menschheit auf dem afrikanischen Kontinent liegt. Also das kann man deswegen sagen, weil sowohl die Gattung Homo, zu der wir gehören, auf jeden Fall dort entstanden ist. Das wissen wir anhand von Fossilienfunden, von Skeletten. Aber auch unsere Spezies selber, die dann Homo sapiens heißt, die ist ebenfalls in Afrika entstanden, weil wir dort die ältesten Fossilienfunde wiederum von menschlichen Skeletten haben, so um circa 300 bis 200.000 Jahren vor heute. Und es gibt weltweit einfach keine älteren Funde als dort. Und deswegen gilt es heute als ziemlich gesichert, dass Afrika quasi die Wiege der Menschheit ist.
Und dann hat der Homo sapiens angefangen, sich auszubreiten, hat angefangen, neue Lebensräume zu erschließen. Zunächst mal in Afrika. Was wissen wir darüber?
Ja, das stimmt, genau. Da wir in Afrika die ältesten Funde haben, müssen wir dort auch anfangen zu schauen, wie haben sich die ersten Menschen, die mehr oder weniger wie wir aussahen, verhalten, was haben die gemacht. Wir haben tatsächlich recht früh Funde von uns Menschen in Nordafrika, Ostafrika und in Südafrika. Das heißt, wir wissen, dass die sich relativ schnell über mehr oder weniger den gesamten Kontinent ausgebreitet haben oder zumindest in den Zonen, wo es ganz angenehm war, eben im Norden, Osten und Süden, während zum Beispiel jetzt in den Tiefen des Regenwalds, im Kongobecken oder ähnliches, da haben wir eher keine frühen Funde der Menschen.
Reden wir da von einzelnen Gruppen, die wirklich weite Wege schon gegangen sind, oder muss man sich das eher so vorstellen, dass jede Generation ein paar Kilometer weitergewandert ist?
Das Letztere ist auf jeden Fall die bessere Vorstellung. Wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass die Jäger- und Sammlergruppen, die es eben damals waren, die waren alle Jäger und Sammler, dass die quasi einfach zielgerichtet irgendwie hunderte von Kilometern nach Norden, Osten oder Süden gewandert sind, sondern das waren vielmehr jahrtausendlange, langsame Prozesse des Ausbreitens, nenne ich es jetzt mal, wie Sie gesagt haben. Also wenn man über Generationen ein paar Kilometer vorankommt, dann schafft man in ein paar tausend Jahren von ganz Norden ganz in den Süden von Afrika.
Und man schafft es dann auch irgendwann aus Afrika raus. Und damit kommen wir langsam schon zur Studie, an der Sie ja auch beteiligt waren. Es geht nämlich um die Migration aus Afrika nach Europa und Asien. Der Weg dahin führt, wenn wir uns kurz die Landkarte nochmal vor Augen führen, über die Sinai-Halbinsel, also das, was man heute Ägypten nennt. Wann gab es denn da die ersten Anläufe, dass Menschen über die Sinai-Halbinsel rüber sind?
Das ist tatsächlich ein absolut fantastisches, interessantes und aktuelles Forschungsthema. Da wird viel dran geforscht. Da hat sich auch in den letzten 10, 20 Jahren viel geändert. Tatsächlich, wenn wir uns erstmal anschauen, was sind denn die ältesten Fossilienfunde von uns modernen Menschen außerhalb von Afrika? Da sehen wir, dass die allerältesten Funde aus Israel stammen. Die sind zwischen 200 und 100.000 Jahren für heute alt, also relativ nah dran an dem Ursprung des Homo sapiens in Afrika. Wir haben dann, ich nenne das jetzt einfach mal umstrittene Funde in China, die bis zu 100.000 Jahren zurückreichen. Und wir haben einen Menschenknochen ganz in der Mitte der Wüste in Saudi-Arabiens. Ist einfach nur ein kleiner Fingerknochen. Der datiert auf 80.000 Jahren vor heute, ist allerdings auch von unserer Art. Das heißt, wir haben so, ich nenne es jetzt mal, sporadische, frühe Ausbreitung, die wir fassen können, schon relativ früh, auf jeden Fall vor 100.000 Jahren vor heute.
Ja, das sind ja krasse Zeiträume. Woher wissen wir das denn? Wie können wir das denn datieren? Ich habe gelesen, dass Sie und Ihre KollegInnen auf Methoden aus der Ökologie zurückgegriffen haben. Was stelle ich mir denn darunter vor?
Ja, also man muss grundlegend sagen, zu Datierung benutzen wir uns tatsächlich physikochemischer Methoden. Also die meisten kennen vielleicht noch die Radiokohlenstoffmethode, die den Zerfall von Radiokohlenstoff messen kann. Die datiert allerdings nur Fossilien und archäologische Fundstätten bis zu maximal 50.000 bis 60.000 Jahren vor heute. Das heißt, das, was wir gerade diskutieren, ist zu alt. Da müssen wir kreativ werden. Es gibt andere physikalische Methoden, die nennen sich teilweise Lumineszenzmethoden. Die messen zum Beispiel, wie lange gewisse Sandkörner schon vergraben sind in der Erde, die wir quasi ausgraben, und können quasi dann sagen, diese Sedimente, in denen wir jetzt diese Skelette gefunden haben, datieren auf 100.000 bis 200.000 Jahre. Also da gibt es schon verschiedene Methoden. Die gehen auch ganz gut in der Zeit. Die größere Diskussion ist dann oft, handelt es sich bei diesen Fossilien wirklich um uns Menschen oder sind das andere Menschenformen? Denn die haben ja auch existiert in den Gebieten. Und manchmal ist die Frage auch noch, gehören die Datierungen, die wir bekommen über diese physikalischen Methoden, auch wirklich zu diesen Fossilien, oder gibt es da vielleicht Ungereimtheiten, wie zum Beispiel, dass die Fossilien erst später in diesen Boden und diese Sedimente gekommen sind? Da wird es dann recht komplex und spezifisch, und da wird dann durchaus auch zwischen den Forschern und Forscherinnen gestritten.
Ja, das für mich überhaupt Faszinierendste ist der Befund, dass angeblich demnach alle nicht-afrikanischen Menschen von einer einzigen Gruppe abstammen, die so vor rund 50.000 Jahren losgezogen ist. Woran kann man denn ablesen, dass wir hier alle miteinander auf eine einzelne, ich nenne es jetzt mal Wandergruppe, zurückgehen?
Da haben wir es tatsächlich mit der Genetik zu tun, der sogenannten Paläogenetik, die ja in den letzten 20 Jahren wirklich große Schlagzeilen gemacht hat, Deutschland und weltweit, muss man sagen, wobei Deutschland auch sehr gut aufgestellt ist in der Forschung dort. Was man gesehen hat, ist, man hat sich die DNA auch heutiger Menschen angeschaut, die dann verglichen mit zum Beispiel also in Afrika, aber auch in der gesamten Welt. Und was man recht früh gemerkt hat, ist, dass die DNA von heutigen Afrikanern sehr viel variabler ist als die von Menschen zum Beispiel in Deutschland oder in China oder in Australien. Und das hat schon ein bisschen verwundert, das hatte man gar nicht erwartet. Und dann hat man noch weitere DNA untersucht, nicht nur von heute lebenden Menschen, sondern auch von Fossilien, die man gefunden hat, auf den letzten 1.000 oder 10.000 Jahren von heute. Und man hat festgestellt, dass im Endeffekt all diese Ausbreitungen, die ich davor schon genannt habe, also vielleicht mal jemand aus China vor 100.000 Jahren oder in Israel, die scheinen überhaupt keine Spuren hinterlassen zu haben in unserem genetischen Material. Und ausschließlich diese Spuren nach ca. 50.000 bis 60.000 Jahren vor heute lassen sich in allen heute lebenden nicht-afrikanischen Menschen feststellen. Und das ist ein gewisses Paradox, denn wir haben aus der Genetik diese, ich nenne es mal, diese große Welle, während wir ja scheinbar archäologische und anthropologische Funde haben, die älter datieren. Und das ist durchaus ein Paradox in der Forschung, das verschiedene Leute versucht haben, irgendwie zu erklären und zu beantworten.
Wir sprechen ja jetzt hier an der Stelle über den Homo sapiens, also den Menschen, aus dem der moderne Mensch hervorgegangen ist, beziehungsweise der den modernen Menschen darstellt. Ich frage mich, wie ist es denn mit den anderen Menschenverwandten, also zum Beispiel der Neandertaler, den kennen bestimmt viele, kam der dann auch aus Afrika oder hat er sich parallel an anderen Stellen entwickelt? Also gibt es da eine gemeinsame Wurzel oder ist man erst später aufeinander getroffen dann?
Stammesgeschichtlich gab es eine gemeinsame Wurzel von uns, Homo sapiens, den Neandertalern, und manche haben vielleicht schon mal von dem Denisova-Menschen gehört, von denen ebenfalls. Also diese drei Gruppen haben eine gewisse gemeinsame Wurzel. Die datiert zu zwischen 600 bis 800.000 Jahren vor heute und die ist schwer zu lokalisieren, eventuell auch in Afrika. Entscheidend ist allerdings dann, dass die Neandertaler sich vor allem im heutigen Europa festgesetzt und ausgebreitet haben. Die Denisova-Menschen eher so im heutigen östlichen Asien, vielleicht bis noch Südostasien auch. Und der Homo sapiens eben in Afrika. Und das ist quasi das Tableau, das wir haben, bevor der Homo sapiens sich dann wirklich ausbreitet. Dass wir eben schon die Neandertaler in Europa haben, die Denisova-Menschen im weitesten Sinne in Asien und uns eben in Afrika. Und wir wissen heute auch, dass es auf jeden Fall zu Vermischungen kam. Das heißt, es gab auf jeden Fall Nachwuchs zwischen Neandertalern und Homo sapiens und wahrscheinlich auch zwischen Neandertalern und Denisova-Menschen. Was heute vielleicht ein bisschen verwundert, wenn wir an verschiedene Arten denken. Aber das zeigt uns zumindest die Genetik und Paläogenetik, dass das definitiv passiert ist.
Ja, spannend, was man da alles rauskriegen kann. Und dann würde ich an der Stelle gerne auch fragen, was Sie herausgekriegt haben in der Studie für das Max-Planck-Institut für Geoanthropologie. Da geht es nämlich um die Frage, unter welchen Umständen dieser Auszug aus Afrika nach Europa und nach Asien möglich war. Ich würde sagen, bevor ich das jetzt irgendwie mir schlecht als recht runterbreche, stellen Sie uns die Studie vielleicht mal kurz vor.
Gerne. Ich fange nochmal mit dieser Grundfrage an. Die Grundfrage war dieses Paradox, dass wir diese genetisch belegte, erfolgreiche Ausbreitungswelle von uns Menschen nach 60.000, 50.000 Jahren vor heute haben. Gleichzeitig haben wir aber Menschenfunde, also unsere Art, schon weitaus früher. Die scheinen aber nicht erfolgreich gewesen zu sein. Und die Frage der Studie war jetzt, und auch von vielen anderen Forschern und Forscherinnen, warum so spät? Und warum erst dann erfolgreich? Warum haben die Menschen sich davor nicht festgesetzt in Eurasien? Das war unser Ausgangspunkt. Was wir versucht haben, uns anzuschauen, ist, sehen wir vielleicht, dass Menschen erst in späteren Zeiten sich erfolgreich an ganz viele unterschiedliche Ökosysteme anpassen konnten? Denn das muss man sich vorstellen, wenn man in Afrika lebt und dann nach Eurasien geht, da ändert sich ja so einiges, was man so treffen kann an Umwelten. Also ganz viele trockenere Tundrengebiete zum Beispiel, aber auch heißere Gebiete, trockenere Gebiete, alles Mögliche gibt es da. Und da wollten wir schauen, sehen wir vielleicht diese Veränderung in der Nutzung ganz verschiedener Ökosysteme schon in Afrika, also vor dieser Auswanderung. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben eine große Datenbank an archäologischen Fundstellen, also dort, wo man entweder Menschenreste findet oder die Artefakte von Homo sapiens zusammengestellt und das verbunden mit sogenannten Klimamodellierungen. Die meisten Menschen kennen Klimamodellierungen in Richtung Zukunft, zum Beispiel des heutigen Klimawandels und wo der uns vielleicht noch hinführt. Man kann das Ganze aber auch in die Vergangenheit fortschreiben quasi. Und das haben wir gemacht und wir haben diese beiden Datensätze, also die archäologischen und anthropologischen und diese Paläoklimamodellierungen verbunden. Das war quasi der Ansatz der Studie. Und was wir im Grunde gefunden haben, ist, dass wir eine Ausbreitung der Nischen, also der möglichen Lebensräume unserer Art in Afrika feststellen können und zwar ab 70.000 Jahren vor heute. Ab 70.000 Jahren vor heute schaffen es diese frühen Menschen, sich von den typischen Savannen und Grasländern auszubreiten in immer trockenere Gebiete, also Wüsten, Halbwüsten, aber auch in extrem gewaltete Gebiete. Und das scheint so der Schlüssel gewesen zu sein, der quasi dann das Tor aufgeschlossen hat in den Rest der Welt. Denn dann scheinen Menschen damit ausgerüstet zu sein, sich an alle möglichen Ökosysteme, die sie eben auf ihrem Weg nach Europa und Asien erfinden, nutzen zu können, und zwar gut nutzen zu können, und danach setzen die sich auch fest. Dann verschwindet Homo sapiens nicht mehr aus Europa, Asien und besiedelt die gesamte Welt danach.
Sie haben ja damit im Grunde einen neuen Blick präsentiert auf dieses Thema. Was hat man denn zuvor gedacht? Inwiefern ist denn das Ergebnis der Studie jetzt, ich weiß nicht, eine Revolution des Forschungsstands oder eine Ergänzung? Vielleicht können Sie das einordnen. Was dachte man vorher und inwiefern denkt man jetzt um?
Ja, ich tue mich immer sehr schwer mit Revolutionen, denn ich finde, unser Fach, die Archäologie und Anthropologie, weiß schon sehr viel und ich würde immer sagen, dass wir Facetten hinzufügen und das ist eine wichtige Facette, denn davor waren zum Beispiel Ideen da, dass erst durch eine Revolution zum Beispiel in unserem Gehirn und Denken, also in unserer Intelligenz, erst dann wären Menschen fähig gewesen, sich eben an all diese Ökosysteme anzupassen. Das ist eine interessante Hypothese und es passt ja damit zusammen, dass Homo sapiens durchaus sehr clever ist. Allerdings gibt es dafür überhaupt keine Belege. Weder genetisch noch in der Anatomie sehen wir irgendwelche Veränderungen zu dieser Zeit, die dafür einen Hinweis geben würden. Das heißt, das funktioniert irgendwie nicht so ganz. Manche hatten auch gesagt, vielleicht braucht es ganz besondere technologische Innovationen. Zum Beispiel die Erfindung von Pfeil und Bogen. Und diese Innovation würde dann quasi ganz viele verschiedene Ökosysteme aufschließen. Das Problem ist, auch das können wir bisher zumindest nicht archäologisch fassen. Das heißt, die rennen nicht plötzlich alle mit Pfeil und Bogen rum, zumindest nicht, dass wir es fassen können. Das heißt, das Problem bisheriger Hypothesen, da gab es so einige, war oft irgendeine Art der, ich nenne es mal, empirischen Falsifizierung, also eine Art zu sagen, daran können wir es wirklich festmachen anhand der Daten. Und das machen wir unterschiedlich. Wir basieren unsere Argumentation auf extrem vielen Daten. Tatsächlich ist es ja quasi eine Metastudie. Und das macht sie, würde ich auch sagen, so besonders robust und neuartig, dass wir eben hier sehr große Datensätze benutzen und zusammensetzen mit diesen großen Paläoklimamodellierungen und eine ganz neue, auf Daten basierende Hypothese oder Interpretation der Ausbreitungen neu schreiben können.
Ja, sehr spannend. Und was ich gerne jetzt zum Schluss noch besprechen würde, Herr Will, ist die Frage nach dem Warum. Mir ist klar, dass das nicht Gegenstand der Studie ist. In der Studie geht es vor allem um das Wie oder Wodurch. Aber Sie beschäftigen sich ja auch mit diesen Fragen. Und was ich mich gefragt habe, ist, warum die frühen Menschen angefangen haben, die Lebensräume, aus denen sie kamen, an die sie perfekt angepasst waren, zu verlassen. Also Sie schreiben zum Beispiel, dass es in Afrika ganz am Anfang zunächst darum ging, dichte Wälder und trockene Wüstengebiete zu erschließen. Warum haben sich die frühen Menschen diese Strapazen angetan?
Das ist eine extrem gute Frage und man muss auch sagen, in der Studie konnten wir die Warum-Frage nicht beantworten. Wir haben nur Hypothesen aufgestellt, das ist was für zukünftige Forscher und Forscherinnen jetzt als nächstes. Ich kann jetzt nur so ein bisschen meine informierten Spekulationen dazu abgeben. Was eben auffällt, ist, dass wir nicht eine irgendwie geartete Revolution in der Archäologie, der Anthropologie sehen. Wir finden nicht den einen großen Schalter, der umgelegt wird. Das ist auch weiterhin so. Das heißt, es bringt wahrscheinlich nichts, sich auf eine Sache ganz stark festzustellen, wie zum Beispiel die Gehirne werden größer oder eine besondere Schlüsselinnovationen, die scheinen wir nicht zu haben. Was bleibt dann noch übrig? Eine Möglichkeit, auch wenn wir an andere Tierarten denken, ist einfach Demografie. Das heißt Bevölkerungsdichte oder einfach generell, wie viele Menschen gibt es. Wir wissen, dass über die meiste Zeit in Afrika, in der Homo sapiens gelebt hat in der Vergangenheit, das waren relativ wenige Menschen. Und oft ist es so, dass neue Gebiete genau dann besiedelt werden, wenn es sozusagen mehr oder zu viele Menschen gibt. Weil es sind ja sogenannte marginale Lebensräume. Also klar, die können sich daran anpassen, aber die würden jetzt nicht unbedingt, wenn sie sich ganz frei entscheiden könnten, nur diese Lebensräume aufsuchen, wie zum Beispiel eher wüstenartige Lebensräume. Das heißt, es könnte sein, dass so eine gewisse Art von Bevölkerungsdruck stattgefunden hat, vielleicht durch positive Klimaentwicklungen, aber auch generell Steigerungen der Allgemeintechnologie, die wir durchaus sehen können über die Zeit. Und das hat vielleicht zu einer Art von Bevölkerungswachstum geführt, die dann vielleicht langsam quasi gewisse Bevölkerungsgruppen eben in diese etwas marginaleren Ökosysteme gepusht hat sozusagen. Das wäre eine Option. Es würde auch erklären, warum es erst zu spät ist, weil erst verschiedene Faktoren zusammenkommen mussten und im Zusammenspiel wirken dann diese Faktoren und nicht einzeln. Das wäre so meine derzeitige Interpretation des Warums, auch wenn sie, ich gebe es zu, noch ein bisschen vage ist.
Ja, im afrikanischen Kontext kann ich mir das tatsächlich auch noch ein bisschen besser vorstellen. Da sind die Räume ja auch noch nahegelegen, sag ich mal. Also da scheint mir eine Wanderung im geografischen Sinne noch halbwegs naheliegend. Noch faszinierender finde ich es, wenn ich auf die Ausbreitung der Menschheit über die gesamte Welt schaue. Also mein Lieblingsbeispiel, die Wanderung der Menschen über die zugefrorene Beringstraße vom östlichen Eurasien über tausende Kilometer gefrorenes Eis nach Nordamerika. Das war ja ein lebensgefährliches Unterfangen, vor allem wenn ich mir vorstelle, dass da Kinder mit dabei sind auf so einer Wanderung. Würden Sie die Theorie, die Sie gerade geschildert haben, auch auf so ein Szenario anwenden oder haben Sie den Eindruck, dass sich da nochmal andere Fragen stellen, wenn es zum Beispiel eben um tausende Kilometer durchs Eis geht?
Ich denke, wenn wir um so spezielle Migrationsprozesse reden, wie Sie gerade darstellen, oder mein Lieblingsbeispiel ist tatsächlich ein anderes. Mein Lieblingsbeispiel ist die erste Besiedlung Australiens. Das sieht man gar nicht vom Festland, wo man startet. Und man muss aufs Meer hinaus, was jetzt auch nicht ganz ungefährlich ist. Und man weiß gar nicht, wo man ankommt. Also in beiden Fällen geht meine Interpretation, die ich gerade gesagt habe, wahrscheinlich nicht auf, sondern hier müssen wir vielleicht mit etwas genuin Menschlichen argumentieren. Wahrscheinlich ist es tatsächlich die Neugier und das Interesse, andere Orte zu sehen. Zumindest kann ich es mir nicht anders erklären, warum man wirklich zum Beispiel übers Meer fahren würde, ohne etwas zu sehen. Auch da wäre ein demografischer Druck eine relativ schwache Antwort dafür oder auch über diese Eiswanderung. Das heißt, da haben wir es vielleicht einfach wirklich mit uns Menschen als neugierige und wanderlustige Wesen zu tun, was schwer, sage ich mal, so rein klassisch wissenschaftlich und rational zu erklären ist. Zumindest wenn man sich so betrachtet und wenn man selber darüber nachdenkt, dass man so eine Reise machen würde.
8 Milliarden Menschen eine gemeinsame Herkunft. Und die große Frage, warum die ersten Menschen in eine fremde Welt jenseits von Afrika aufgebrochen sind. Dazu forscht der Archäologe und Anthropologe Manuel Will vom Max-Planck-Institut für Geoanthropologie in Jena. Er und sein Team haben unserem Bild von der Frühzeit der Menschheit ein weiteres Puzzlestück hinzugefügt. Und sie graben weiter. Und damit kommen wir zum Abschluss dieser Folge, die uns eigentlich alle ja ein bisschen näher zusammenbringt. Also egal, wie blöd wir jemanden finden oder wie sehr wir von einigen Menschen glauben, die könnten nicht unterschiedlicher sein als wir. Menschheitsgeschichtlich betrachtet sind wir alle gar nicht so weit voneinander entfernt. Dank geht raus an unseren Experten Manuel Will, der das so schön aufgedröselt hat. Und danke an Detektor FM-Redakteur Johannes Schmidt für Recherche, Skript und Interview. Ich hoffe, euch hat das Thema genauso begeistert wie Johannes und mich. Lasst es uns gern wissen, zum Beispiel mit einem Kommentar bei Apple Podcasts oder mit einem Kommentar bei Spotify. Danke euch fürs Zuhören und bis nächste Woche, wenn ihr mögt. Ich bin Caroline Breitschädel und ich verbleibe mit familiären Grüßen. Ciao!
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.